Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Beim Kampf gegen den Klimawandel ist der Straßenverkehr ja gerade eines der Sorgenkinder. Weil die CO2-Emissionen von Autos und Lastwagen in Deutschland deutlich höher sind als laut Klimaschutzgesetz erlaubt, braucht Verkehrsminister Volker Wissing dringend ein paar gute Ideen, um das zu ändern. Und wir sprechen gleich über eine Studie, die sehr konkrete Tipps gibt, an welchen Schrauben der Minister drehen könnte.
Das Problem ist nicht, dass wir keine Maßnahmen haben, die wirksam sind, sondern wir brauchen jetzt politische Handlungen, die dann auch wirklich ambitioniert und langfristig umzusetzen. Wir haben eine Umsetzungslücke.
Mehr dazu gleich. Außerdem verraten wir, warum Elektroautobesitzer beim Stromtanken oft mehr bezahlen, als sie gezapft haben und wie sich das bald ändern lässt. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber zur Binnenschifffahrt auf Deutschlands Flüssen. Seit einigen Tagen sind die Pegel an Rhein, Elbe und Co. ja wieder leicht gestiegen. Doch die Situation bleibt kritisch. Um nicht auf Grund zu laufen, bunkern viele Schiffe weiter nur einen Bruchteil der normalen Ladung. Weil uns extremes Niedrigwasser künftig häufiger blühen dürfte, entwickeln Schiffsbauer und Reedereien seit einigen Jahren Frachtschiffe mit weniger Tiefgang. Volker Mrasek bringt uns auf den aktuellen Stand.
Fische gibt es hier zwar keine, dennoch trägt man am besten Anglerhosen. Im Versuchsbecken des DST, des Duisburger Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und Transportsysteme.
Bisschen runter.
Ja.
Gut. Ein Hauch wieder hoch. Gut.
200 Meter ist das Becken lang, winzig dagegen der Wasserstand, nur 35 Zentimeter.
Ja, wir haben jetzt den Trim kontrolliert. Und die Grängung, also ob das Schiff nicht tiefer mit dem Heck im Wasser liegt als mit dem Bug oder umgekehrt.
Die Versuchsstrecke des DST ist heute gefragter denn je. Ingenieure testen hier erste Modelle der Rümpfe neuer Binnenschiffe. Und das sind immer öfter Tanker oder Frachter, die auch bei Niedrigwasser noch fahren können.
Ich nehme den Laser etwas hoch, Helmut.
Ein stählerner Schleppwagen zieht die meterlangen Holzmodelle die Versuchsrinne hinauf. Auf der Arbeitsbühne Ellen Kämmerling und Helmut Bross, beide Schiffbauingenieure im DST.
Wir müssen nur den Versuch noch einrichten und dann geht's gleich wieder los.
Ja, jetzt haben wir soweit alles vorbereitet.
Messung startet.
Ganz los, Helmut.
In Duisburg residiert auch die HGK Shipping, eine der knapp zwei Dutzend großen Reedereien mit einer Schiffsflotte auf dem Rhein. Auch sie lässt neue Modelle im DST testen. 2018 habe viel verändert, sagt Tim Gödde, zuständig für das Schiffsmanagement bei der Reederei. Es war das erste Jahr mit extrem niedrigen Pegelständen im Rhein. Binnenschiffe konnten kaum mehr fahren oder nur noch leicht beladen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF war gezwungen, Produktionsprozesse zurückzufahren.
Vor dem historischen Niedrigwasser in 2018 sind viele Reedereien eher auf Volumen gegangen. Das heißt, es wurden sehr, sehr große Rheinschiffe gebaut. Diese Schiffe, ich glaube, das ist nachvollziehbar, haben natürlich ein sehr, sehr hohes Eigengewicht und können in entsprechenden Niedrigwasserphasen nicht mehr operieren.
4 Jahre und eine weitere Extremdürre später ist die Situation anders. Die Branche hat damit begonnen, eine Flotte von Niedrigwasserschiffen aufzubauen. Besonders aktiv dabei die HG Shipping.
Wir haben bis zu 10 Schiffe in Planung, bis einschließlich 2026. Der Fokus liegt absolut auf dem Rhein.
Bei diesen Schiffen handelt es sich um Tanker für die Chemieindustrie. Transportieren sollen sie Gase wie Propan oder Flüssigkeiten wie Schwefelsäure. 2 von ihnen sind bereits fertiggestellt und im Einsatz. Eines dieser Tankschiffe heißt Gas 94 und fährt jetzt für die BASF. Das andere Synthese 18.
Die Gas 94 war eines der wenigen Schiffe, welches auch bei einem wirklich kritischen Pegel, welchen wir vor knapp anderthalb Wochen erreicht hatten, noch operierte. Und ich kann bestätigen, dass auch die Synthese 18, dass auch dieser Neubau bei den kritischen Pegel die chemische Fabrik in Budenheim versorgt.
Tanker, die nicht mehr 1,40 Meter oder 50 tief eintauchen, sondern 30 bis 40 Zentimeter weniger. Typisch für sie ist eine konsequente Leichtbauweise, die jede Menge Gewicht spart. Die Schiffshüllen haben verbesserte Auftriebseigenschaften. Die Antriebspropeller sind Neuentwicklungen und kleiner, sodass sie auch bei sehr niedrigen Wasserständen noch eingetaucht bleiben und nicht plötzlich Luft schaufeln. Auch beim Containertransport auf dem Rhein tut sich etwas. Die Rhenus Schiffsmanagement GmbH lässt derzeit zwei sogenannte Koppelverbände bauen, die auch bei Niedrigwasser noch fahren können. Das Unternehmen sitzt ebenfalls in Duisburg. Herbert Berger ist dort Geschäftsführer. Man kann sich den ganzen Tross wie einen Frachter mit Anhängern vorstellen, die in diesem Fall Schubleichter heißen.
Es ist ein Gütermotorschiff, speziell für die Containerfahrt. Vor diesem Gütermotorschiff wird noch ein Schubleichter positioniert. Dieses Schiff wird auch die Möglichkeit haben, noch zwei Schubleichter auf der Backbordseite mitzuführen, sodass wir dann eine Gesamtbreite von 22,90 Meter haben werden.
Doch was, wenn der Rhein immer häufiger und noch extremeres Niedrigwasser führt? Auch Tim Gödde von der Reederei HGK Shipping sieht diese Gefahr.
Ich denke, dass wir, ja, ich sag mal, eine Einstellung der Schifffahrt durch Niedrigwassereffekte nicht gänzlich ausschließen können für die Zukunft.
Gödde hält deshalb auch noch etwas anderes für unerlässlich, damit die Binnenschifffahrt auf dem Rhein eine Zukunft hat. Die Fahrtrinnen an den kritischen Stellen im Strom müssten vertieft werden.
Das brauchen wir definitiv.
Allerdings sind solche Eingriffe in den Fluss aus ökologischen Gründen höchst umstritten.
Du kannst zurückfahren.
Volker Mrazek über Binnenschiffe, die besser mit Niedrigwasser klarkommen. Bei der Kabinettsklausur im Schloss Meseberg stand ein besonders strittiges Thema nicht auf der Agenda. Der Klimaschutz im Verkehrssektor und die Frage, wie die CO2-Emissionen da schnell gedrosselt werden können. Laut Klimaschutzgesetz sollen die ja bis 2030 um 275 Millionen Tonnen verringert werden. Aber der Bundesverkehrsminister hat noch keinen Plan, wie das gelingen könnte und wurde deshalb vergangene Woche ziemlich abgewatscht vom Expertenrat für Klimafragen. Zur Inspiration sollte Volker Wissing vielleicht mal im Fachmagazin Nature Energy blättern, denn da beschreiben Forscher vom Berliner Mercator-Institut für Klimawandelforschung, MCC, jetzt, welche politischen Instrumente Erfolg versprechen. Leitautor der Studie ist der Volkswirtschaftler Dr. Nicolas Koch. Ich habe ihn zunächst gefragt, was das Ziel der Analysen war.
Der Verkehrssektor ist ein ganz wichtiger Sektor als Treiber des Klimawandels. Ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen entstehen hier. Und gerade wenn wir an den Straßenverkehr denken, ist Klimapolitik in dem Bereich einfach noch nicht erfolgreich. Der jüngste Bericht des Expertenrats für Klimafragen macht das auch nochmal ganz deutlich in Deutschland. Der Verkehrsbereich ist so unser Sorgenkind der Klimapolitik. Und vor dem Hintergrund war wirklich Ziel unserer Studie herauszuarbeiten, okay, wenn wir jetzt mal international gucken, gibt es da Erfolgsstories mit deutlichen Rückgängen der Verkehrsemissionen? Und vor allem, was für Politikmaßnahmen steckten dann hinter solchen Erfolgsgeschichten, wenn es sie daraus gibt? Unser Ziel war dann daraus auch, evidenzbasierte Empfehlungen auszusprechen, wie künftige Politik da in dem Bereich besser gestaltet werden kann.
Das interessiert uns gleich konkreter, aber schauen wir erstmal auf die Methodik. Wie sind Sie denn vorgegangen, um die Auswirkungen politischer Maßnahmen auf die CO2-Emissionen im Straßenverkehr zu ermitteln?
Ja, hier haben wir einen recht innovativen Weg bestritten, insofern, dass wir bei der klassischen Wirkungsanalyse immer nur gucken auf eine einzelne Maßnahme. Die politische Realität aber ja ist, dass Politikmacher und Macherinnen ein Bündel an Maßnahmen nutzen, um Emissionen zu senken. Und um dem gerecht zu werden, haben wir einen neuen, einen rein datengestützten Ansatz zur Identifikation von wirksamen Politikmixen entwickelt. Und vereinfacht gesagt, funktioniert er so, dass wir zunächst die Emissionen bereinigen um wirtschaftliche Faktoren und dann mit Methoden des maschinellen Lernens über Länder und den langen Zeitraum hinweg Emissionsbrüche suchen, die nicht Folge von Zeittrends sind, von wirtschaftlicher Entwicklung sind, die sich zeigen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, was ja der wissenschaftliche Standard ist, um über kausale Effekte sprechen zu können. Und schließlich, wenn wir Emissionsbrüche gesucht haben, ordnen wir denen dann zu eine oder mehrere zusammenwirkende klimapolitische Maßnahmen, die dann ausschlaggebend gewesen ist.
Sie haben sich insgesamt 15 EU-Länder angeschaut über einen Zeitraum von über 20 Jahren hinweg. Wo sind Sie denn auf positive Beispiele gestoßen? Also wo gab es diese Emissionsbrüche, wo also die Kohlendioxidemissionen plötzlich runtergegangen sind im Straßenverkehrsbereich?
Also in diesem langen Zeitraum finden wir 10 solcher Positivbeispiele für erfolgreiche Klimapolitik. Und das passiert alles in 7 Ländern. Also es ist überschaubar. Die 7 Länder mit Erfolgsgeschichten sind Dänemark, Finnland, Schweden, die Skandinavier, aber auch Irland, Luxemburg, Portugal ist dabei und auch Deutschland. Und die entscheidende Frage war für uns, was ist die Gemeinsamkeit? Und hier ist unsere zentrale Erkenntnis, dass in allen 10 Fällen in einer ganz engen Verbindung stehen zumindest einer politischen Maßnahme, die die laufenden Kosten des Autofahrens erhöht. Wie? Naja, über höhere Spritpreise, sei es durch eine Einführung einer CO2-Bepreisung, sei es durch eine Änderung der Energiesteuern, manchmal auch Mautgebühren. Das Interessante ist, wir finden wirklich keine Erfolgsstory, wo nicht die Preisanreize beim Fahren verändert wurden. Was wir dann aber auch finden, ist, dass flankierend dazu in fast allen Fällen, in diesen 10 Fällen, auch starke Anreize gesetzt wurden, dass Konsumentinnen emissionsfreie oder emissionsärmere Fahrzeuge vermehrt kaufen. Das wurde umgesetzt entweder über eine wirklich eng an dem CO2-Ausstoß ausgerichtete Kfz-Steuer oder eben für Zuschüsse für, sei es Elektroautos oder andere emissionsarme Autos. Von daher ist unser Fazit hier ganz klar, es ist diese Kombination von höheren Spritpreisen plus Anreizen für saubere Autos, die besonders mächtig ist, um Emissionen zu reduzieren.
Wie groß ist denn der Effekt solcher politischer Maßnahmen, Mündel, wie Sie sie gerade beschrieben haben? Also wie weit kann man da die CO2-Emissionen im Verkehrssektor drosseln damit?
Also in diesen 10 Erfolgsfällen sind die Effekte wirklich groß. Am größten in Luxemburg, eine relative Minderung von 26%. Das ist ordentlich was. In Finnland reden wir über 17%, Irland 13%, Schweden 11%, auch Deutschland. Da steckte die Ökosteuerreform, Lkw-Maut mit dahinter, reden wir über 11%. Wenn wir jetzt aber mal die 10 Erfolgsstories zusammennehmen und schauen, wie viel haben wir absolut Emissionen reduziert, dann ist diese absolute Emissionsreduktion mit 36 Millionen Tonnen CO2 moderat. Ich sage moderat, weil wenn wir an die Klimaziele auf der EU-Ebene für die Sektoren Landwirtschaft, Verkehr, Gebäude denken, dann sollen da 480 Millionen Tonnen CO2 reduziert werden. Jetzt mal vereinfacht und konservativ annehmen, der Verkehr soll ein Drittel davon leisten, also 160 Millionen Tonnen, dann wird klar, wir brauchen viel mehr von solchen Erfolgsstories, um in diese Größenordnung zu kommen.
Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann steht Verkehrsminister Volker Wissing ja vor der Herausforderung, bis 2030 ungefähr 260 Millionen Tonnen CO2 im Verkehrssektor einzusparen. Was würden Sie ihm raten?
Meine Empfehlung Nummer 1 wäre ganz klar, wir haben in Deutschland eine bestehende CO2-Bepreisung für den Straßenverkehr im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. Und meine Empfehlung wäre klar, die zu stärken. Die jetzt festgelegten Preise bis 2025, 50 Euro die Tonne, die sind zu niedrig, um unsere Ziele zu erreichen. Wir brauchen einen ambitionierteren Preisanstieg. Und das Ganze, aus unserer Studie lernen wir das, sollte unbedingt flankiert werden durch ein wirklich ambitioniertes Bonus-Malus-System, das ansetzt beim Fahrzeugkauf. Also ich denke hier an moderate Zuschüsse für die E-Autos und dann stark gespreizte Kfz-Steuersätze für Verbrennerfahrzeuge. Wir haben in der Tendenz das angelegt, aber das ist aus meiner Sicht noch viel zu wenig ambitioniert, um wirklich eine Lenkungswirkung beim Fahrzeugkauf zu entfalten. Und dann mein dritter Punkt, zu steigenden CO2-Preisen gehört unbedingt eine sozial gerechte, direkte Entlastung auch für die Menschen. Und hier hinkt die Politik leider trotz jetzt auch der Energiepreiskrise hinterher. Wir müssen dringend einen Weg finden für eine Pro-Kopf-Rückerstattung an die Bürgerinnen. Wir wissen, dass solche Pauschalrückerstattungen eine enorm progressive Wirkung entfalten. Heißt, die Ärmeren werden unterm Strich gewinnen, während die Reicheren die Belastung tragen. Und das ist dann für die Akzeptanz von so einem Politikbündel auch nochmal von fundamentaler Bedeutung.
Nicolas Koch vom Berliner Klimaforschungsinstitut MCC sagt, wir wissen, wie sich die CO2-Emissionen im Straßenverkehr rasch senken lassen. Aber wir haben eine Umsetzungslücke, die wir jetzt rasch schließen sollten. Stichwort Elektroautos. Wer schon eins hat und unterwegs mal Strom tanken muss, der läuft Gefahr, mehr zu bezahlen, als er geliefert bekommt. Der Grund, ob der gezapfte Strom korrekt erfasst wird, lässt sich bisher nur mit großem Aufwand überprüfen. Ein mobiles Messgerät soll das jetzt aber ändern und könnte schon bald für niedrigere Rechnungen sorgen, wie Andrea Hoferichter erfahren hat.
Ein Labor an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Christoph Leicht schlüpft in die Rolle eines Elektroautos an der Stromtankstelle.
Ich sag jetzt hier, liebe Ladesäule, gib mir doch mal 350 Volt, 100 Ampere.
Der Physiker hält ein Ladekabel in der Hand, das mit einer koffergroßen, hellgrauen Kunststoffkiste verbunden ist.
Das geht durch die Box durch bis zur Ladesäule und dann fließt der Strom. Ich bin das Auto mit meiner Batterie. Und Herr Langemann erklärt dann die Box.
Jannes Langemann ist ein Mitarbeiter von Christoph Leicht und die Box, ein neuartiges mobiles Messgerät, das zwischen eine beliebige Schnellladesäule und ein Elektroauto geschaltet werden kann. Sie misst, ob am Ladestecker tatsächlich so viel Energie herauskommt, wie der Zähler an der Säule anzeigt.
Und diese Box dazwischen, die beeinflusst quasi weder die Kommunikation dazwischen noch diesen Stromfluss, sondern es geht lediglich darum, dass wir hier eben Messtechnik drin haben, wo wir eben diese Spannung und Ströme auch entsprechend messen können, ohne dass wir hier irgendwas beeinflussen.
Eine weitere Besonderheit der Box ist das Temperaturmanagement, denn beim Schnellladen fließt ein Gleichstrom von bis zu 450 Ampere. Die Kabel und Stecker einer Ladesäule können sich dabei stark aufheizen und werden deshalb mit Wasser oder Öl gekühlt. Damit die Messbox ohne stromfressende Kühlung auskommt, haben die Forscher besonders dicke, kurze Leitungen verlegt und eine Temperaturkontrolle eingebaut. Droht Überhitzung, stoppt die Messung. Erste Feldtests hat das mobile Messgerät schon absolviert, an unterschiedlichen Schnellladesäulen und mit verschiedenen Autotypen.
Also es waren insgesamt 19 Messungen, die wir gemacht haben, also schon einen deutlichen Pool, den wir hier uns aufgebaut haben. Wir haben eben gesehen, dass die eichrichtskonformen DC-Ladeeinrichtungen, also die, die wirklich zertifiziert wurden, dass die nur ganz, ganz geringe Messabweichungen hatten. Das heißt, die messen wirklich korrekt.
Soweit die gute Nachricht. Die schlechte: alle drei getesteten Schnellladesäulen ohne eichrechtliche Prüfung zeigten stets mehr Kilowattstunden an, als am Stecker gemessen wurden. Eine sogar 7% mehr. Das heißt, die Kunden bezahlten mehr Strom, als sie geliefert bekamen. Schuld sind in der Regel Energieverluste in Form von Wärme an Ladekabeln oder Wechselrichtern, die offenbar nicht korrekt herausgerechnet werden.
Und das zu viel messen, das ist eben der Punkt. Die messen eben nicht mal zu wenig, mal zu viel, sondern wenn die zum Beispiel dieses Kabel nicht richtig korrigieren, was da dran ist, dann messen die in der Regel eben mehr als das, was wirklich vorne an dem Stecker abgegeben wird. Und dann ist das bei so einem Vollladen von einem Elektrofahrzeug etwa 5,50 Euro, die man hier mehr bezahlt, nur wegen diesen Verlusten, dem hier in Rechnung gestellt werden.
Wer das verhindern will, sollte nur an eichrechtlich geprüften Ladesäulen Strom zapfen. Zu erkennen sind sie am deutschen DEM-Zeichen in einem kleinen Rechteck neben der CE-Kennzeichnung des Herstellers. Um den Verbraucherschutz zu stärken, hoffen die Forscher, dass ihr mobiles Kontrollgerät für Stromtankstellen bald in größeren Stückzahlen produziert werden wird. Die Kosten lägen pro Gerät im vierstelligen Bereich, sagt Christoph Leicht.
Wir haben kein wirtschaftliches Interesse. Was wir hier machen, sind Prototypen als Initialzünder für die Industrie, um zu sagen, guck mal, so kann man etwas umsetzen, ein Messprinzip, das ihr dann bitte in ein kommerzielles Produkt umwandelt. Das würde allen Parteien an der Stelle helfen.
Eichbehörden könnten mit einem solchen Gerät künftig Schnellladesäulen vor Ort überprüfen, wenn etwa Beschwerden eingehen. Und sie wären in der Lage, die verbraucherunfreundlichen Messfehler mancher Säulen im Genehmigungsverfahren schon vor dem Aufstellen zu entlarven.
Ein Beitrag von Andrea Hoferichter war das. Weiter geht's jetzt mit den Meldungen von und mit Lucian Haas.
Eine Coronavirus-Infektion kann das chronische Fatigue-Syndrom auslösen. Diese komplexe Krankheit ist unter anderem von einer bleiernen körperlichen Schwäche geprägt. Schon seit Beginn der Corona-Pandemie gab es den Verdacht, dass SARS-CoV-2 das Fatigue-Syndrom auslösen kann. Ein Forschungsteam der Berliner Charité und des Max-Delbrück-Zentrums für molekulare Medizin liefert im Fachjournal Nature Communications nun Belege dafür. In einer Studie mit 42 Personen, die unter Fatigue litten, konnten die Forschenden den Zusammenhang mit einer vorausgegangenen SARS-CoV-2-Infektion gut dokumentieren. Ein Teil der an Covid-19 Erkrankten entwickelte sogar nach nur einem milden Verlauf eine voll ausgewachsene Fatigue. Die Forschenden konnten zwei getrennte Formen und Ursachen der Belastungsintoleranz erkennen. Zum einen führt eine anhaltende Entzündungsreaktion zu einer reduzierten Kraft der Muskulatur, Zum anderen kann eine verminderte Durchblutung und damit eine schlechte Sauerstoffversorgung für die Muskelschwäche verantwortlich sein.
Die Datenprobleme bei der Sonde Voyager 1 sind gelöst.
Vor 45 Jahren ist die Raumsonde Voyager 1 gestartet. Ende Mai meldete die NASA erstmals ernsthafte Probleme, die den Weiterbetrieb der Mission gefährdeten. Das Lagekontrollsystem, das die Antenne der Sonde zur Erde hin ausrichtet, sendete mit einem Mal wirre Telemetriedaten. Mittlerweile wurde der Fehler gefunden. Offenbar hatte ein Bordcomputer, der seit Jahren als defekt galt, sich aus unerfindlichen Gründen wieder in die Kommunikation eingeschaltet, allerdings mit ständigen Aussetzern. NASA-Techniker konnten das Lagekontrollsystem so umprogrammieren, dass es nur noch über einen zweiten, intakten Bordrechner mit der Erde kommuniziert. Seither übermittelt Voyager 1 wieder korrekte Daten.
Ketamin hat in Experimenten eine stärkere antidepressive Wirkung, wenn die Versuchsbetreuer männlich sind.
Zumindest zeigt sich dieser überraschende Befund in Tierversuchen mit Mäusen. Ein Forschungsteam der University of Maryland hat den Mechanismus dahinter aufgeklärt. Die Studie ist im Fachjournal Nature Neuroscience erschienen. Offenbar haben Versuchsmäuse im Umfeld von Männern mehr Stress, als wenn Frauen in ihre Nähe kommen. Als Trigger wirkt der jeweilige Geruch. Als Teil der Stressreaktion werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet. Sie machen das Gehirn empfänglicher für die antidepressive Wirkung von Ketamin.
Schon im Mittelalter war bei Aschkenasen ein typischer Gendefekt weit verbreitet.
2004 wurde bei Bauarbeiten im englischen Norwich ein rätselhaftes Massengrab entdeckt. Es enthielt die Überreste von 17 Menschen aus dem 12. Jahrhundert. Mithilfe von Genanalysen haben Forschende des University College London nun herausgefunden, bei den Toten handelt es sich um aschkenasische Juden, die vermutlich Opfer eines antisemitischen Massakers wurden. Die Gendaten zeigen zudem, dass unter den Aschkenasen schon damals ein typischer Gendefekt verbreitet war. Er kann eine Erbkrankheit auslösen, die zu einer hohen Kindersterblichkeit führt. Bisher waren Genforscher davon ausgegangen, dass sich dieser Gendefekt erst vor rund 500 Jahren in der aschkenasischen Population ausbreitete.
Für die Mondmission Artemis soll es am Samstag einen neuen Startversuch geben.
Das hat die US-Raumfahrtbehörde NASA verkündet. Am vergangenen Montag war der Countdown wegen Problemen mit der Kühlung an einem der vier Haupttriebwerke abgebrochen worden. Eine eindeutige Ursache konnten die Techniker bisher nicht finden. Der Hauptverdacht liegt derzeit auf einem Sensor im Kühlsystem, der möglicherweise falsche Daten lieferte. Beim neuen Startversuch will die NASA die Triebwerke früher herunterkühlen, während die Rakete mit flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff getankt wird.
Vielen Dank für die Meldung. Lucian Haas war das.
Sternzeit. 31. August. Der Sternenhimmel im September. Die Länge des lichten Tages nimmt im kommenden Monat so stark ab wie in keinem anderen des Jahres. Steht die Sonne in der Mitte Deutschlands morgen noch 13,5 Stunden über dem Horizont, so sind es zum Monatsende schon fast 2 Stunden weniger. Trotz des Herbstbeginns am 23. September dominiert aber noch das Sommerdreieck aus Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Altair im Adler das abendliche Firmament. Ein Stück darunter, tief am Südhimmel, leuchtet etwas ockerfarben der Planet Saturn im Steinbock. Jupiter in den Fischen, heller als alle Fixsterne, strahlt in grellem Weiß abends unübersehbar im Osten. Genau unterhalb der linken Seite des Herbstvierecks Pegasus. Im Laufe der Nacht zieht er hoch über den Himmel. Gegen Monatsende erreicht Jupiter seine beste Stellung des Jahres und leuchtet so hell wie sonst nie. Der schon fast volle Mond strahlt am Abend des 7. und 8. September in der Nähe Saturns. Am 11. steht er dicht bei Jupiter. In der Nacht zum 17. September zieht der abnehmende Halbmond oberhalb am rötlichen Mars vorbei. Der klettert noch vor Mitternacht im Stier über den Osthorizont. Die Planetentournee des Mondes bietet immer wieder besonders hübsche Himmelsanblicke. Zu Beginn der Morgendämmerung prangt im Süden bereits der Himmelsjäger Orion. Ein Stück links unterhalb funkelt Sirius im großen Hund. Der Anblick dieser klassischen Winterfiguren lässt viele frösteln, denn die himmlische Botschaft ist klar. Auch dieser Spätsommer geht irgendwann zu Ende.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Die Inflation im Euroraum steigt auf neue Rekordhöhen. Mehr dazu nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.